Diese verdammten Christen glauben tatsächlich, sie könnten mir etwas vom Glauben erzählen. Mir, einen Gelehrten, ein Pharisäer, ein Mann mit Bildung und Stand. Ich kenne jedes Wort der Bibel. Und im Gegensatz zu diesen Klugschwätzern halte ich mich auch an die Gesetze. Ich bin im Recht.
Diese Gutbürger, für wen halten die sich eigentlich? Mir den Weg versperren, den Zugang verweigern, weil ich ein wenig kleiner geraten bin als sie, reden den lieben langen Tag von Moral und guter Sitte, klagen mich des Betruges an, aber sind doch selbst kein Stück besser. Ich bin im Recht.
Zum Beispiel dieser Stephanus letzte Woche. Wollte er uns doch tatsächlich weismachen, wir würden uns nicht an die Gesetze halten? Hä? Das wäre doch gelacht. Wenn wir solch eine Dreistigkeit nicht mit eben diesen Gesetzen bestrafen würden, gesteinigt worden ist er und meiner Meinung nach ganz zu Recht. Wenn diese Leute weiterhin erzählen, man könne auch ohne Gesetz und Regeln zu Gott finden, dann haben sie nichts als den Tod verdient. Ich werde schon dafür sorgen, dass dieser Unfug bald ein Ende hat, nachdem wir Jerusalem bereits von dieser Irrlehre befreit haben, ich mir vom Hohepriester nun auch die Erlaubnis geholt, nach Damaskus zu reisen und diese Christen ein für alle Mal wegzusperren. Ich bin der Überlegene.
Ich tue doch nur meinen Job. Ich bin gebildet und habe mir diesen Posten hart erarbeitet. Natürlich wäre es den Leuten lieber, ich gäbe ihnen Geld, statt ihnen welches zu nehmen. Aber wie soll unser Volk denn überleben, wenn jeder nur an sich denke? Steuereinnahmen und Verzollung wird es auch in 1000 Jahren noch geben. Das gehört eben dazu. Und jeder dieser Menschen, die mich als herzlos bezeichnen, würden am Ende ja doch sofort meinen Job übernehmen, gäbe ich ihn ab. Alles nur Neid und Groll. Ja, hier und da nehme ich ein bisschen mehr, als ich es müsste. Aber ich muss ja auch irgendwie überleben. Wenn diese Menschen wirklich an ihre Nächsten denken würden, würden sie mich nicht ausgrenzen, nicht ablehnen, nicht beschimpfen. Sie würden mich durchlassen, wenn ich diesen Jesus sehen will. Aber die werden schon noch sehen, mit wem sie sich angelegt haben. Glauben doch tatsächlich, ich ließe mich von denen abhalten. Pah! Ich werde dort einfach vorne auf den Baum klettern und warten, bis dieser Jesus vorbeikommt. Ich bin der Überlegene.
Ich bin im Recht. Selbst wenn wir diesen Satz nicht oft aussprechen, ist er ja doch in unserem Kopf. Eine Auseinandersetzung mit unseren Eltern, ein Problem auf der Arbeit, ein Telefonat mit der Lufthansa-Hotline oder ein Gespräch mit dem Nachbarn über die aktuellen Wahlergebnisse. Überall im Alltag begegnen uns Situationen, in denen wir herausgefordert sind, unsere eigene Meinung gegen die eines anderen zu vertreten. Und nur selten enden diese Gespräche im Einvernehmen, es sei denn, der andere gibt natürlich nach. So ist es doch meistens. Paulus und Zachäus machen ihren Standpunkt klar. Die Christen haben keine Ahnung, wovon sie reden. Oder sie reden viel und handeln am Ende doch nicht so. So uneinig sich die beiden mit den Menschen in ihrem Umfeld waren, umso einiger wären sie sich vermutlich gewesen, hätten sie sich einmal tatsächlich getroffen. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht hätten sein können und doch letztendlich ein paar Dinge in ihrem Leben haben, die sie in dieselbe oder die ähnliche Lebenssituation bringen. Paulus, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte noch Saulus genannt, ist erfüllt mit Wut. Ja, die Bibel spricht sogar von Hass auf die Menschen, die behaupten, dass sie durch Jesus Christus zu Gott finden könnten. Er war nicht dumm, ganz im Gegenteil. Als Pharisäer wuchs man von klein auf mit den Heiligen Schriften auf. Paulus kannte die Schriften, die Gesetze, die Bibel in- und auswendig. Und er lebte sie nach bestem Wissen und Gewissen. Er glaubte daran, dass er im Recht sei. Und ganz ehrlich, ein klein wenig kann ich ihn dabei sogar verstehen. Er lernte sein ganzes Leben, dass man durch die Gesetze, die er hörte, die er lehrte, zu Gott finden würde. Und dann kommt es zum Eklat, als ein Mann namens Stephanus vor die Pharisäer tritt und sagt, alles, was ihr glaubt, was ihr lehrt, ist falsch. Ich verstehe Paulus Wut wirklich. Ich habe letzten Sommer mein Abitur gemacht und verhältnismäßig viel dafür auch gelernt. Das hat sich in manchen Punkten bezahlt gemacht und in manchen habe ich mich bis aufs Mark mit meinen Lehrern gestritten, weil ich dachte, ich sei im Recht. Ich meine, ich hatte den Satz doch genau so auswendig gelernt. So stand er im Hefter, nun kam die Arbeit und ich habe ihn genau so aufgeschrieben. Und dann hieß es, das war nicht die richtige Antwort auf die Frage. Da war ich wütend. Genauso wie Paulus wütend ist. Die Gesetze, die diese Menschen dort in Frage stellten, die sie übergingen, waren seine Hoffnung auf ein Leben mit Gott. Ja, und dann parallel dazu Zachäus. Und in meinem Kopf bildet sich immer so das Bild von so einem zu klein geratenen, frustrierten Stinkstiefel, wenn ich an Zachäus denke. Der Mann, der so Tag ein, Tag aus in seine Zollhütte wandert und den Menschen, die vorbeikommen, das Geld aus der Tasche zieht. Und trotzdem war er immer davon überzeugt, nur Opfer seiner Umstände zu sein. Und irgendwie hatte er ja auch recht. Als Zöllner hatte man nun mal keinen guten Job. Also ich meine, der Job war vielleicht nicht so schlecht, aber man schenkte den Menschen eben kein Geld, man nahm es ihnen ab. Und natürlich wurde man dafür nicht unbedingt in den Himmel gelobt. Aber anstatt dann wenigstens die soziale Anerkennung zu bekommen, die er sich wünschte und die er brauchte und die er irgendwie auch verdient hatte, hassten sie ihn, stoßen sie ihn weg. In seiner Geschichte eskaliert die Situation, als Zachäus Jesus sehen möchte. Er hörte, Jesus kommt in die Stadt, er möchte ihn sehen und er wird zurückgewiesen. Er wird einfach nicht durchgelassen. Und dieses Problem mit der Körpergröße, das kann ich jetzt wirklich gut nachvollziehen. Hier finden diese beiden Männer zum ersten Mal ihre Parallelen. Sie waren erfüllt von Gefühlen, die sie festhielten, die sie einschränkten und die sie gefangen nahmen. Das waren Gefühle wie Wut oder Enttäuschung. Es war Verletzung und Hass. Ihre Überzeugungen wurden einfach übergangen, ignoriert, lächerlich gemacht. Ihr Stolz war verletzt. Und das Einzige, das ihnen noch Trost gab, war ihr Erfolg. Sie hatten Geld, sie waren reich, sie hatten einen Status und sie hatten Macht. In der Bibel heißt es, dass Zachäus der oberste der Zolleinnehmer war. Und Paulus, der bekam sogar eine Sondergenehmigung vom obersten Priester. Doch auch das war keine Entschädigung für die Unzufriedenheit, die die beiden verspürten. Paulus kam durch sein Handeln auch nicht näher an das Reich Gottes, sondern verlor stattdessen immer mehr den Bezug zur Realität, den Bezug zum Glauben. Und Zachäus, der wollte Jesus so dringend sehen, dass er dabei gar nicht merkte, dass es nicht sein Ansehen oder seine Körpergröße war, die ihn davon abhielten, sondern er ganz alleine.
Meine Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab mich plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Ich stürzte zu Boden und hörte meine Stimme rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Die Stimme antwortete mir, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Meine Begleiter müssen fassungslos da gestanden haben, denn sie hatten die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als ich dann aufstand und meine Augen öffnete, konnte ich nicht mehr sehen. Ich war blind. Sie nahmen mich bei der Hand und führten mich nach Damaskus. Doch mir war nicht nur das Sehen vergangen. Ich konnte in dieser Zeit weder essen noch trinken. Ich war machtlos.
Endlich war es soweit. Er kam und hinter ihm eine Riesentraube an Menschen. Jesus aus Nazareth, über den ich schon so viel gehört hatte. Ein Wanderprediger, ein einfacher Zimmermann. Doch man hielt ihn für den Messias, den Retter und Erlöser der Welt, den Sohn Gottes. Kaum vorstellbar. Aber sehen wollte ich ihn trotzdem. Irgendwie hatte der Mann ein Interesse in mir geweckt, das mir bisher fremd war. Ich wollte ihn sehen, und wenn die anderen mich nicht vorbeiließen, musste ich eben auch kreative Mittel umsteigen. Ich rannte ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, von dem aus ich hoffte, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Ich hatte Schwierigkeiten, mich auf dem Baum zu halten, als dieser Jesus mich ansprach. Woher kannte der Typ meinen Namen? Hatte er mich auf dem Baum etwa gesehen? Er steuerte regelrecht auf mich zu, als hätte er gewusst, dass ich hier auf ihn wartete. Was wollte der Typ nur von mir? Hatten die anderen etwa von mir erzählt? Aber nun saß ich da, auf einem Baum, umringt von Hundertschaften und einem angeblichen Messias, der meinen Namen kannte, mich aufforderte, herabzukommen und ihn mit in mein Haus zu nehmen. Ich war machtlos.
Auf einmal war alles weg. Alles, wovon Zachäus und Paulus glaubten, es würde sie ausmachen, hatte sich mit einem Schlag in Luft aufgelöst. Paulus war blind und Zachäus wurde ertappt. Und sie fühlten sich ausgeliefert, machtlos. All die Dinge, die ihnen bisher Sicherheit gaben, fielen Stück für Stück in sich zusammen. Paulus konnte niemanden mehr verfolgen. Sein Job war eigentlich so gut wie weg. Als Blinder war man einfach ausgeliefert. Man hatte kein Ansehen mehr, man konnte kein Geld mehr verdienen, man hatte kein Einkommen, vor allem aber auch kein Ansehen. Wie sollte er denn Gesetze halten, lehren, predigen oder lesen, wenn er doch gar nichts mehr sah? Und Zachäus? Der ahnte, dass ihm nichts Gutes bevorstand. Auf einmal waren seine Überlegenheit, sein Stolz, seine Macht zusammengesunken in Angst, in Mutlosigkeit und eine fehlende Perspektive. Ich habe mich in Vorbereitung auf die heutige Predigt gefragt, was bliebe von mir übrig, wenn all das, was mich ausmacht, wegfiele? Was bliebe denn übrig, wenn ich nicht mehr kreativ wäre, wenn ich meine Stimme verlöre? Wenn ich nicht mehr organisiert und strukturiert wäre oder produktiv, was wäre denn, wenn mir der Mut fehle, einfach loszugehen manchmal? Was bliebe mir und was bliebe euch, wenn das wegfällt, von dem ihr glaubt, dass es euch ausmacht? Paulus hat sehr viel später in der Bibel einmal die Antwort darauf gegeben. Im 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 16 steht Folgendes. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn empfangen. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb, genau deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel sollte jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. alles, was Paulus und Zachäus in diesem Moment noch übrig blieb, war das blinde Vertrauen auf einen Mann, den sie überhaupt nicht kannten. Sie waren gezwungen, ihre alten Tücher abzulegen und sich voll und ganz auf das zu verlassen, was sich darunter befand. Und was Paulus in seinem Brief an Timotheus Jahre später feststellte, ist, dass wenn diese Grundlage nicht da wäre, dass alle seine Stärken, all seine Gaben, seine Talente, seine Überzeugungen überhaupt keinen Halt hätten. Woran hätte er sie denn festmachen sollen? Sie würden einfach so in sich zusammenfallen. Alles, wovon ich glaube, dass es mich ausmacht, ist nur aus einem einzigen Grund in mir verankert. Und das ist die Gnade Gottes. Ich wäre nicht fähig, irgendwas zu reißen hier in dieser Gemeinde oder in meinem Leben, wenn sich Gott nicht erbarmen würde, die Dinge in mich hineinzugeben. Ich könnte gar nicht in der Freiheit leben, ich selbst zu sein, wenn Gott mir nicht jeden Tag aufs Neue vergeben würde, was ich immer und immer wieder für einen Mist baue. Ich könnte vielen Menschen in meinem Umfeld kein Recht und keine Liebe und keine guten Worte zusprechen, wenn Gott die nicht in mich hineinlegen würde. Ich bin nicht ich und nicht der Mensch, der ich bin, weil ich mich so toll gemacht habe oder weil meine Eltern mich so perfekt erzogen hätten, sondern ich bin ich, weil Gott einen Plan mit mir hat. Und weil er seine Geduld und seine Liebe und seine Gnade und seine Kraft in mich hineinlegt. Und ich kann nichts tun, um davon mehr zu kriegen. Ich kann nichts tun, um mir das zu verdienen. Gnade und Vergebung sind nichts, was ich beeinflussen könnte, was ich mir verdienen könnte. Das ist einfach unverdient. Und manchmal steht es mir eigentlich gar nicht zu. Und trotzdem gibt Gott's mir. Und trotzdem darf ich es einfach annehmen, als ein Geschenk.